Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Bangen in Toulouse. Der mutmaßliche Serienmörder ist zwar identifiziert, aber noch nicht gefasst. Staunen in London. Der Finanzminister muss sparen und senkt trotzdem die Steuern. Dann gemeinsam gegen Gewalt. Der UNO-Sicherheitsrat will Frieden in Syrien. Auch Russland macht Druck. Und schließlich Bücherwurm, Kulturfreak, Sammlerin.
Wie ich darauf gekommen bin, da kann ich Ihnen nicht sagen. Ich mache eigentlich alles aus dem Bauch heraus.
Ein Treffen mit Ruth Binde, der Grand Lady der Schweizer Literaturszene. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Der mutmaßliche Attentäter von Toulouse hält sich weiterhin in seiner Wohnung verschanzt. Der 24-jährige Mann wird verdächtigt, 3 Soldaten, 3 jüdische Schulkinder und einen Lehrer erschossen zu haben. Er verbüßte bereits in einem afghanischen Gefängnis eine Haftstrafe. Rudi Meder aus Paris.
Seit 3 Uhr in der Nacht dauert die Polizeiaktion nun an und noch immer ist der mutmaßliche Mörder nicht überwältigt. Es finden Verhandlungen statt. Der Verdächtigte hatte angekündigt, er wolle sich am Nachmittag ergeben, doch bisher hat er dieses Versprechen nicht erfüllt. Der verschanzte Franzose algerischer Abstammung kommuniziert über ein Funkgerät mit der Polizei. Er sagte, er habe mit den jüngsten Mordanschlägen in der jüdischen Schule palästinensischer Kinder in Gaza rächen wollen. Mit den früheren Anschlägen habe er die französische Armee für ihr Engagement in Afghanistan bestraft. Nach Angaben aus Polizeikreisen hat der Verdächtige für heute Vormittag einen weiteren Mord an einem Armeeangehörigen geplant. Der Verdächtige hatte in der Nacht sofort das Feuer eröffnet, als die Polizei versuchte, seine Wohnung zu stürmen. 3 Polizisten wurden beim Schusswechsel verletzt. Die Identifizierung des mutmaßlichen Täters bewegt ganz Frankreich. Am Vormittag empfing Staatspräsident Nicolas Sarkozy Vertreter der jüdischen und muslimischen Gemeinschaft. Er rief die Franzosen nach dem Treffen zur Geschlossenheit auf.
Wir kommen später in der Sendung auf die Polizeiaktion und den Hintergrund des Täters zurück. Zuerst aber die Nachrichten und die hat Daniel Hubacher.
Nach monatelangem Streit hat sich der UNO-Sicherheitsrat auf eine Erklärung zu Syrien geeinigt. In dem Papier, das auch China und Russland unterzeichnet haben, werden das syrische Regime und die Opposition zu einem sofortigen Ende der Gewalt aufgerufen. Bei der Erklärung handelt es sich allerdings nur um eine sogenannte präsidentielle Erklärung, die nicht die Bedeutung einer Resolution hat. Im größten Mafia-Prozess der Schweiz hat das Bundesstrafgericht 7 Angeklagte erneut freigesprochen. Es war die Wiederaufnahme eines Prozesses, der bereits vor 2 Jahren geführt wurde. Damals sprachen die Richter die 7 Angeklagten schon einmal frei. Das Urteil wurde dann aber vom Bundesgericht aufgehoben. Im Mafia-Prozess ging es um 215 Millionen Stangen Zigaretten, die über die Schweiz nach Italien geschmuggelt worden waren. SVP-Nationalrat Christoph Blocher versucht, ein Strafverfahren gegen sich abzuwenden. Es geht um ein Verfahren im Zusammenhang mit der Affäre Hildebrand. Er berufe sich auf seine parlamentarische Immunität, sagte Blochers Anwalt gegenüber verschiedenen Online-Medien. Er selbst sagte gegenüber Tele Blocher, er habe im Fall Hildebrand immer als Nationalrat gehandelt.
Wenn einer als Nationalrat handelt, kann man doch den nicht strafrechtlich belangen. Ich habe ja vom ersten Moment an, wo er war, habe ich immer nur als Nationalrat. Die sind ja schon nur zu mir gekommen, wenn ich Nationalrat bin.
Die Zürcher Staatsanwaltschaft hatte gestern informiert, sie habe gegen den Altbundesrat ein Strafverfahren eingeleitet. Man prüfe, ob Christoph Blocher im Zusammenhang mit dem damaligen Nationalbankpräsidenten Hildebrand an der Verletzung des Bankgeheimnisses beteiligt war. Der Bundesrat will nicht, dass Militärdienst untaugliche und ausgemusterte Zivildienst leisten müssen. Das würde zu viel kosten, schreibt der Bundesrat in einem Bericht zuhanden des Parlaments, den der Ständerat eingefordert hatte. Die Erwerbsersatzordnung EO würde so jährlich mit 500 Millionen Franken belastet. Die Kosten würden entstehen, wenn die jährlich rund 18.000 Militärdienst untauglichen Personen fortan Zivildienst leisten und dafür entschädigt werden müssten. Die Volksinitiative der SVP gegen Masseneinwanderung ist formell zustande gekommen. Wie die Bundeskanzlei schreibt, sind über 135.000 gültige Unterschriften eingereicht worden. Mit dem Volksbegehren will die SVP, dass jährlich Höchstzahlen und Kontingente für Ausländer festgelegt werden. Dafür würde die SVP auch eine Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU in Kauf nehmen. Im Kanton Neuenburg wird zwei Mitarbeiterinnen einer Kinderkrippe vorgeworfen, Kinder misshandelt zu haben. Verdächtigt würden die Direktorin der Krippe und eine Angestellte, teilt die Polizei mit. Bei den Opfern handelt es sich um Kinder im Alter zwischen 2 Monaten und 4 Jahren. Die Frauen sollen den Kindern gegenüber grob gewesen sein und diese über Monate auf erniedrigende Weise bestraft haben. Der Neuenburger Staatsanwalt hat eine Untersuchung eingeleitet. In der belgischen Kleinstadt Lommel haben gegen 15.000 Menschen Abschied genommen von den Opfern des Busunglücks im Wallis. Der Bürgermeister von Lommel sprach von den schwersten Stunden, die die Eltern der Kinder, die Verwandten und Freunde hätten durchmachen müssen und noch durchmachten. Neben den Familien der Opfer, Mitschülern und zahlreichen belgischen Politikern war auch König Albert, der Zweite, an der Trauerfeier dabei, und für die Schweiz war Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf angereist. Morgen Donnerstag wird Bundesrat Didier Burkhalter an der Trauerfeier in Heverle bei Löwen teilnehmen. Soweit die Meldungen. Hier die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.290 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.159 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,56 gehandelt und der Dollar zu 91 Rappen 32. Das Wetter. Auch morgen Donnerstag scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Lokale Nebelfelder entlang der Flüsse lösen sich am Morgen rasch auf. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 20 Grad. Und auch am Freitag bleibt es oft sonnig bei rund 19 Grad. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen Quellwolken und vor allem am Jura sind auch einzelne Schauer möglich.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und mit diesen Themen geht's hier weiter. Russland lenkt ein, auch Putin will, dass die Gewalt in Syrien aufhört, und zwar auf beiden Seiten. Großbritannien spart, auch bei den Steuern. Grundfalsch, kritisiert der Oppositionschef.
After today's budget, millions will be paying more, while millionaires pay less.
Nach diesem Budget bezahlen Millionen Menschen mehr und Millionäre weniger. Dann Rohstoffabbau und Menschenrechte, ein brisantes Gespann, das auch die Schweiz betrifft. Außerdem Zigarettenschmuggler und ihre Freisprüche, Rotbinde und ihre Autografen und schließlich, Achtung, Smartphone-Benutzer bitte herhören, jetzt gibt's auch den Schweizer Oscar für den besten App. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Er hat halb Frankreich in Angst und Schrecken versetzt. Der 24-jährige Mann, der in den letzten Tagen offenbar kaltblütig 7 Menschen erschossen hat. Inzwischen hat er sich in einer Wohnung in Toulouse verbarrikadiert und der Polizei ist es bisher nicht gelungen, ihn zu überwältigen. Rudi Mede in Paris. Zwischendurch hieß es, der Kontakt zwischen dem 24-Jährigen und der Polizei sei abgebrochen. Wird jetzt wieder verhandelt?
Ja, es wird wieder verhandelt und offenbar hat der Verdächtige erneut versprochen, er werde sich ergeben. Es heißt jetzt, das werde am späteren Abend der Fall sein. Man wird sehen, ob das stimmt. Es gibt in einer solchen Verhandlung immer wieder verschiedene Phasen und zwischendurch kann das Gespräch auch mal unterbrochen werden. Aber grundsätzlich gehen die Verhandlungen weiter.
Es gibt immer mehr Informationen über den Mann und das Bild, das von ihm gezeichnet wird, das zeigt einen jungen Mann algerischer Herkunft, einen ruhigen, angepassten Nachbarn, der aber stets mehr in den islamistischen Fundamentalismus abgerutscht ist. Weiß man denn, was ihn derart radikalisiert hat?
Man weiß, dass er in einer Salafistengruppe verkehrt hat. Die Salafisten vertreten eine ganz besonders strenge Form des Islam. Und man weiß, dass er sich nach Pakistan und Afghanistan begeben hat, um dort am Heiligen Krieg teilzunehmen. Das erklärt auch seine militärische Ausbildung, sein routinierter Umgang mit Waffen, sein methodisches Vorgehen, seine Kaltblütigkeit. Aber natürlich sind die Untersuchungen hier noch im Gang und das sind erst erste Erkenntnisse.
Er hat ja stundenlang mit den Polizisten gesprochen. Weiß man denn, ob er noch weitere Attentate geplant hat?
Ja, das weiß man. Der Staatsanwalt hat heute Abend bestätigt, dass er einen weiteren Mord geplant hatte für heute Vormittag. Er wollte einen Soldaten ermorden und hat diesen auch schon identifiziert. Und er hatte den Plan, später zwei Polizisten umzubringen. Also er ist durch diese Polizeiaktion in seinem ganzen Plan gestoppt worden. Und die Polizei hat offenbar sein Telefon abgehört und gemerkt, dass da was im Busch ist. Das erklärt auch, warum sie so schnell eingegriffen hat und diese Operation in dieser Nacht gestartet hat.
Umso erstaunlicher ist eigentlich, nachdem jetzt diese Verbarrikadierung so lange anhält, dass die Polizei da nicht durchgreift. Was ist der Grund?
Ja, das sind die zwei Optionen, die man hat. Entweder man greift durch, also man stürmt die Wohnung, wobei natürlich die Gefahr besteht, dass der Verdächtige dann erschossen wird, weil die Polizisten sind ja dann auch selbst in Lebensgefahr und wenn er sich nicht sofort ergibt, dann kann das blutig enden. Die andere Möglichkeit wäre, dass er einen Selbstmord begeht, aber damit, danach sieht es im Moment nicht aus. Er will ja sich mitteilen, er will seine Taten erklären, er zeigt auch keine Reue. Und ich denke, dass diese Verhandlungen im Moment die Polizei hoffen lassen, dass man die ganze Sache beenden kann ohne Gewalt. Und im Moment will die Polizei weiter auf diese Spur setzen.
Frankreich steckt mitten im Wahlkampf. Kann jetzt Präsident Sarkozy sich als starker und entschlossener Landesvater zeigen, der die Nation im Kampf gegen den Terrorismus wirklich einen will, wie er das heute Morgen in einer kurzen Ansprache angedeutet hat?
Ich glaube, wenn die Aktion zu einem guten Ende kommt und der Verdächtige festgenommen werden kann, dann ist das tatsächlich eine Stärkung der Position von Nicolas Sarkozy. Er hat dann eine schwierige und vor allem eine gefährliche Situation rasch gemeistert und diesen Täter, diesen Mörder unschädlich gemacht. Sarkozy ist praktisch vom Kandidaten wieder zum Präsidenten geworden und er spielt natürlich jetzt diese Präsidentenrolle sehr bewusst und sehr gezielt. Er wird auch versuchen, diese Rolle weiter zu spielen. Das hilft ihm sicher, immer vorausgesetzt, das hat ein gutes Ende. Und das Zweite, was man sagen kann, das Thema innere Sicherheit wird nun im Wahlkampf sicher viel wichtiger. Ein Thema, bei dem die Sozialisten traditionell nicht besonders stark sind. Das könnte ihnen schaden. Und insofern kann man schon sagen, diese Attentate von Toulouse könnten den ganzen Wahlkampf verändern und möglicherweise entscheidend verändern.
Rudi Mäder, vielen Dank für Ihre Informationen. Diesmal legten China und Russland kein Veto ein. Der UNO-Sicherheitsrat hat sich auf eine gemeinsame Position zur Syrien-Krise geeinigt. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Sollte der Friedensplan des Sondergesandten Kofi Annan nicht eingehalten werden, dann drohen die Vereinten Nationen weitere Schritte an. Damit rückt erstmals auch Russland von seinem Schützling Assad ab. Wenigstens ein kleines bisschen. Fredrik Steiger berichtet.
Eines haben die Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates inzwischen eingesehen. Ihre bisherige Zerstrittenheit ermunterte den syrischen Machthaber Bashar al-Assad geradezu, immer brutaler gegen die Opposition vorzugehen. Je unverbrüchlicher Russland, das die Pro-Assad-Fraktion anführt, hinter dem syrischen Regime stand, je lauter die westlichen Mächte beteuerten, eine militärische Intervention komme niemals in Frage, umso sicherer fühlte sich Assad. Umso rücksichtsloser ließ er knüppeln, foltern, schießen und bombardieren. Jetzt, 8000 Tote später, fand das mächtigste UNO-Gremium wenigstens zu minimaler Geschlossenheit. Die nach zähem Ringen mehrfach verwässerte UNO-Deklaration ist zwar schwächer, als es eine UNO-Resolution wäre. Sie enthält keine Peitsche, erst recht keine große Keule. Solche sollen erst hervorgeholt werden, wenn Assad auch jetzt nicht einlenkt. Und auch das nur vielleicht. Immerhin wurde die Deklaration einstimmig verabschiedet und richtet klare Forderungen an Damaskus. Das Regime müsse voll und ganz mit dem UNO-Sondergesandten Kofi Annan zusammenarbeiten und dessen Friedensplan respektieren. Dieser wurde jetzt veröffentlicht und verlangt, jegliche Gewalt sofort einzustellen, die Armee zurückzuziehen aus den Städten, politische Gefangene freizulassen und friedliche Demonstrationen zu erlauben. Außerdem Hand zu bieten zu einem politischen Prozess, der dem Freiheitsbedürfnis der Syrer Rechnung trage. Würde Assad all diese Forderungen, die nun auch jene der UNO sind, erfüllen, dann bestünde in der Tat die Chance auf eine friedliche Lösung. Doch er wird kaum einlenken, ohne dass der Druck stärker wird. Hingegen muss er erstmals feststellen, dass er nicht auf ewig auf die Uneinigkeit und Tatenlosigkeit der Weltgemeinschaft bauen kann. Russland, China, Indien und andere große Mächte gehen nun wenigstens ein bisschen auf Distanz. Der russische Außenminister Sergei Lavrov sagt auf einmal, Damaskus habe völlig falsch auf die Demonstrationen reagiert, habe Versprechen gebrochen. Solche Töne sind neu. Klar ist aber auch, einen Plan, was man tun will, welche Maßnahmen in Frage kämen, falls Syrien nicht reagiert, einen solchen Plan hat der Sicherheitsrat nicht.
Der britische Schatzkanzler George Osborne hat heute ein weiteres Sparbudget vorgestellt. Kein Wunder, denn Großbritannien ist verschuldet bis über beide Ohren. Prozentual gesehen liegt das Haushaltsdefizit etwa im gleichen Bereich wie jenes in Spanien. Trotzdem will die konservativ-liberale Regierung künftig nicht nur sparen. Nein, sie plant sogar Steuersenkungen. Paradox. Ich habe darüber mit unserem Korrespondenten gesprochen. Ich fragte Martin Alliot, wer soll denn von diesen Steuergeschenken hauptsächlich profitieren?
Streng genommen alle, die ein steuerbares Einkommen erzielen. Denn neben der Senkung des Spitzensteuersatzes von 50% auf 45%, das betrifft Einkommen, Jahreseinkommen von über 215.000 Franken, wurden ja heute auch die Freibeträge für alle Steuerzahler kräftig erhöht, ebenfalls mit Wirkung ab nächstem Jahr, und zwar auf etwa 13.000 Franken pro Jahr. Aber es bleibt trotzdem bestehen, obwohl dieser Schritt ökonomisch nicht furchtbar relevant ist. Politisch bleibt die Senkung des Spitzensteuersatzes die Schlagzeile des heutigen Tages.
Auf der einen Seite gibt es Steuergeschenke, auf der anderen aber eine Rosskur für die Rentner, die Studenten und die Staatsangestellten. Kann diese Politik funktionieren?
Ja, weil einerseits die Opposition vorläufig gänzlich zahnlos bleibt, sowohl von den Gewerkschaften wie auch von der Labour-Partei. Andererseits billigen Meinungsumfragen der Regierung nach wie vor eine höhere Wirtschaftskompetenz zu als der Opposition, der Labour-Partei, die ja auch an diesem Schlamassel zu einem guten Teil schuld ist.
Im letzten Herbst gingen Hunderttausende gegen die Sparmaßnahmen auf die Straße. Nächste Woche sind neue Demonstrationen der Staatsangestellten angekündigt. Hält die Regierung derart viel Widerstand aus?
Vorläufig ist noch in keiner Weise zu erkennen, dass sie aus dem Konzept gebracht würde, was den Sparkurs als solchen betrifft. Sie macht zwischendurch unforcierte Fehler, die sie dann wieder zurücknehmen muss. Aber was den Sparkurs als solchen betrifft, bleibt sie auf Kurs, wie ja auch dieses Budget, wie man so in der Fachsprache sagt, fiskalisch neutral bleibt. Das heißt, es ist weder eine Konjunkturspritze noch weitere Sparmaßnahmen, die über das hinausgingen, was wir bereits wussten, sondern es ist ein politisches Budget, das versucht, im vorhandenen Topf die Mittel etwas umzuverteilen.
Im letzten Jahrzehnt ist die britische Wirtschaft ja stark gewachsen. Wie kommt es denn, dass jetzt die Schulden derart außer Kontrolle gerieten?
Es ist eine Tatsache, dass Gordon Brown sowohl als Finanzminister als auch als Premierminister immer Schulden machte, seit 2001, auch in den guten Zeiten. Und daraus entwickelte sich einerseits ein aufgeblähter Staatsapparat, aber auch ein sogenanntes strukturelles Defizit. Das heißt, ein Defizit, das nicht mehr weggeht, auch wenn es der Wirtschaft dann mal wieder besser geht. Und auf dieses strukturelle Defizit zielen die Sparmaßnahmen.
Trotzdem genießt das liberal-konservativ regierte Großbritannien in der Finanzbranche noch immer einen ausgezeichneten Ruf. Ein AAA bekommt es. Wieso das?
Weil es buchstäblich eigenes Geld druckt und nicht eben Teil der Eurozone ist. Die Bank of England, die britische Zentralbank, hat im Moment etwa ein Drittel der gesamten britischen Staatsschuld in ihren Tresoren, weil sie zwischen 2009 und 2011 etwa die Hälfte aller neuen Obligationen gekauft hat. Das ist eine stärkere Ausweitung der Geldmenge, als das die Vereinigten Staaten oder die Europäische Zentralbank gemacht haben.
Aber es gibt auch Warnungen. Eine Ratingagentur hat bereits angedroht, das Land herunterzustufen, falls die Regierung ihren Sparkurs verlässt. Wie stark macht das in London Eindruck?
Das macht großen Eindruck. Das AAA heißt tiefe Zinssätze und nur so kann das Schuldenmachen weitergehen. Die Sparpolitik muss glaubwürdig bleiben, sonst fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Aber der Preis dafür ist hoch. Rentner beispielsweise, die auf private Pensionen bauten, die kriegen immer weniger, weil die Zinssätze künstlich tief gehalten werden.
Einschätzungen von Martin Aliot. Die Schweiz ist das größte Rohstoff-Zwischenhändlerland der Welt. Firmen wie Xstrata, Transocean oder Danza haben hier ihren Sitz. Die Rohstoffkonzerne nehmen es im Abbauland oft nicht so genau mit den Menschenrechten. Das kritisieren Nichtregierungsorganisationen immer wieder. 50 solche Schweizer Organisationen fordern nun mit ihrer Kampagne «Recht ohne Grenzen», dass fehlbare Unternehmen auch am Hauptsitz in der Schweiz juristisch verfolgt werden können. An einer Veranstaltung in Bern hörten auch Firmenvertreter den NGOs zu. Doch nur einer von ihnen wollte sich zum Thema äußern. Philipp Meyer.
Die Danza-Gruppe aus Baar ist einer der größten Holzkonzerne der Welt. Sie vertreibt Holz aus der Demokratischen Republik Kongo, das eine Tochterfirma namens Sivroko dort geschlagen hat. Sivroko geriet im Kongo in die Schlagzeilen, weil sie angeblich Dorfbewohner gewaltsam aus den Rodungsgebieten vertrieben hat. Irene Wabiwa von Greenpeace Kongo erzählt.
Et ce groupe, avec la facilitation de groupe Danzer, à travers sa filiale Sivroko, a violé les membres des communautés Yalisika, a détruit leurs biens, a tabassé terriblement les membres de ces communautés. Et il y a même un monsieur qui est mort des suites des coups et blessures qu'il a reçues.
Eine Gruppe von Soldaten und Polizisten seien in einen Bus der Danza-Tochterfirma ins Dorf gefahren worden. Dort hätten sie die Einwohner geschlagen und ihre Habseligkeiten zerstört. Ein Mann sei durch diesen Gewaltakt ums Leben gekommen. Danza hat die umstrittene Tochterfirma vor kurzem verkauft. Auf Anfrage teilt das Unternehmen schriftlich mit, dass der Verkauf nichts mit den Vorwürfen zu tun gehabt habe. Danza habe diese Vorwürfe durch unabhängige Dritte untersuchen lassen. Die Kontrolleure hätten bestätigt, dass Sivroko legal und nachhaltig arbeite. Das widerlege nach Ansicht der Firma die Vorwürfe von Greenpeace. Egal, ob Danza oder Greenpeace recht hat, 50 Nichtregierungsorganisationen in der Schweiz wollen die Frage grundsätzlich angehen. Sie wollen erreichen, dass die Muttergesellschaften in der Schweiz vor Gericht gestellt werden können, sollten ihre Tochterfirmen im Ausland Menschenrechte verletzen. Dazu haben sie die Kampagne «Recht ohne Grenzen» lanciert. An einer Veranstaltung in Bern wurde das Anliegen vorgestellt. Zugehört haben auch Vertreter von anderen großen Schweizer Firmen, sie wollten sich aber nicht zum Thema äußern. Einzig Jacques Beglinger vom Verband Swiss Holdings sprach als offizieller Firmenvertreter. Der Lobbyist für die großen Holdinggesellschaften spricht von Einzelfällen.
Es sind krasse Fälle, die dann nachher im politischen Prozess ausgeschlachtet werden. Das ist legitim, aber nicht unbedingt zielführend.
Beglinger stellt auch in Frage, ob in diesen Einzelfällen tatsächlich Menschenrechte verletzt worden seien.
Das Problem liegt darin, zu definieren, was denn genau solche Menschenrechte sind. Wenn man die dazugehörige Broschüre des Bundes anschaut, die vom EDA herausgegeben wird, danach wird auch klar, dass Menschenrechte als Grobbegriff, ein flexibler Begriff letztendlich ist.
Die multinationalen Firmen dürften deshalb nicht generell an den Pranger gestellt werden, meint der Swiss Holdings Vertreter. Irene Wabiwa sagt, anders gehe es nicht, denn die lokale Bevölkerung habe gegen die mächtigen Konzerne keine Chance.
Jusque-là, on n'a jamais eu un cas où une multinationale a été condamnée. C'est toujours les populations locales, les communautés qui perdent parce que les multinationales ont beaucoup d'argent, ils ont la force, ils ont la puissance et la justice a toujours été de leur côté.
Noch nie habe eine Dorfgemeinschaft ihre Rechte durchsetzen können und noch nie sei ein Multi im Kongo zur Rechenschaft gezogen worden. Die Schweiz müsse deshalb strengere Gesetze erlassen. Peter Nickli vom Hilfswerk Allianz Süd fordert, dass die Schweiz schnell agieren solle, und zwar bevor sie international am Pranger lande, weil sie möglicherweise illegale Geschäftspraktiken der Großfirmen stütze.
Es gibt heute eine relativ gefestigte internationale Meinung, dass die Sitzstaaten von Multis Verantwortung tragen, dass ihre Muttergesellschaften Menschenrechte und Umweltnormen in ihren Filialen auch einhalten.
Ob die Politik zu einer vertieften Diskussion über das Thema bereit ist, ist fraglich. Der Nationalrat war letzte Woche nicht bereit, ein einfaches Postulat von SP-Rätin Hildegard Fessler mit dieser Forderung an den Bundesrat zu überweisen.
Philipp Meyer berichtete, er ist Wirtschaftsredaktor. Am Bundesstrafgericht in Bellinzona fand heute der sogenannte Zigaretten-Mafia-Prozess seinen Abschluss. Vor Gericht standen 9 Beschuldigte. Sie haben vom Finanzplatz Tessin aus einen gigantischen Zigarettenschmuggel via Montenegro nach Italien aufgezogen. Dieser Schmuggel hat die Beziehung zwischen der Schweiz und der EU erheblich belastet, weil er zur Tatzeit in den 90er Jahren in der Schweiz nicht strafbar gewesen ist. Dennoch kamen die Akteure vor Gericht, wegen Mafia-Unterstützung und Geldwäscherei. Nach einem Rekurs vor Bundesgericht endete die Zweitauflage des Prozesses nun mit weitgehenden Freisprüchen. Alexander Grass.
Hauptangeklagter war ein heute pensionierter Wechselstubenbesitzer in Chiasso. Hoffentlich finde die Geschichte jetzt ein Ende, sagte er nach dem Freispruch heute mit tränenerstickter Stimme. 7 Freisprüche und 2 Schuldsprüche, so lautete das Urteil heute. Die Verurteilten hätten den italienischen Staat konservativ geschätzt um 4 Milliarden Franken geschädigt. Das erklärte der Vorsitzende Richter Walter Wüthrich. Aber die Schmuggelgeschäfte seien zur Tatzeit in der Schweiz nicht strafbar gewesen. Und Wüthrich bemühte sich in der Urteilsbegründung, Missverständnisse auszuräumen. Allein schon der Prozesstitel Zigarettenmafia sei irreführend, sagte er. Die Anklage habe vorausgesetzt, dass Mafia-Organisationen den Zigarettenschmuggel beherrschten. Tatsächlich aber hätten die Schmuggler-Clans zwar Schutzgelder an die Mafia bezahlt, sonst aber auf eigene Rechnung gewirtschaftet. Es habe zwar in den 90er Jahren Presseberichte gegeben über den Zusammenhang zwischen Zigarettenschmuggel und Mafia, aber die Tessiner Justiz habe daraufhin keine Verfahren eröffnet. So sei eben nicht bewiesen, dass die Beschuldigten von der Unterstützung krimineller Organisationen wussten. Beim zweiten Hauptvorwurf, dem der Geldwäscherei, fehle in der Anklageschrift der Beweis, dass das Geld verbrecherischer Herkunft sei, kritisierte der Richter die Anklageschrift. Erlöse aus dem aus Schweizer Sicht nicht strafbaren Verkauf der illegalen Zigaretten in Italien seien über die Schweiz in das Schmugglergeschäft reinvestiert worden. Darum also wurden die Freisprüche aus dem Jahr 2009 bestätigt. Die Hintermänner des Schmuggels am Finanzplatz Tessin blieben ungeschoren. Die Gewinne aus dem Schmuggelgeschäft bleiben im Besitz der Freigesprochenen und werden nicht eingezogen. Die Beschuldigten haben dabei die grundlegenden Fakten nie bestritten, also dass ein Zigarettenschmuggel im Umfang von 1 Milliarde US-Dollar vom Finanzplatz Tessin aus organisiert und betrieben worden ist. Es war auch im internationalen Vergleich einer der größten Mafia-Prozesse überhaupt. Noch komplexer wurde das Verfahren, weil nach dem ersten Urteil und weitgehenden Freisprüchen im Jahr 2009 Rekurs am Bundesgericht eingelegt wurde. Lausanne hielt die Beweiswürdigung in Bellinzona für einseitig und willkürlich und hob das Urteil aus Bellinzona auf. Und so kam es zur Zweitauflage des Verfahrens, das heute endete mit der Bestätigung der Urteile aus dem Jahr 2009. Das sei unbefriedigend, erklärte der Staatsanwalt des Bundes, Lienhard Ochsner, heute. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass er noch einmal Rekurs einlegen werde vor Bundesgericht. Die Frage, ob die Bundesanwaltschaft unterlegen ist oder nicht, ob das Bundesstrafgericht und das Bundesgericht aneinander vorbeireden oder weniger, greift aber zu kurz. Bei Mafia-Verfahren gibt es noch keine gefestigte Praxis des Bundesgerichts. Trotz aller Freisprüche in dem Prozess wurde auch ein Stück Schweizer Justiz- und Wirtschaftsgeschichte aufgearbeitet.
Das war ein Bericht unseres Tessin-Korrespondenten Alexander Grass. Es ist 18 Uhr und fast 30 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und es geht weiter mit der späten Gerechtigkeit für die Opfer der brasilianischen Militärjunta, mit dem Porträt einer leidenschaftlichen Sammlerin und einem Abstecher in die bunte Welt der Apps. Spät wird in Brasilien die Vergangenheit lebendig. Es geht um die Militärherrschaft zwischen 1964 und 1985 und um jene 400 Menschen, welche die Uniformierten entführten, folterten und oft spurlos verschwinden ließen.
Nach Jahrzehnten der Rechtlosigkeit gibt es jetzt erste Anklagen gegen Offiziere. Und die Armee ist alarmiert. Ulrich Ackermann berichtet.
Die politische Verfolgung durch das Militärregime forderte in Brasilien deutlich weniger Opfer als in Argentinien, wo die Obristen gegen 30.000 Menschen getötet hatten. Das System war aber dasselbe. In den Augen der Machthaber hatten ihre Gegner das Recht auf Leben verspielt, weil sie Linke waren, Gewerkschafter oder politisch aktive Studenten. Die frühere Guerillera und heutige Staatspräsidentin Dilma Rousseff überlebte, sie hatte viel Glück. Nach wochenlanger Folter kam die Widerstandskämpferin ins Gefängnis. Die Militärjustiz hat jetzt zum ersten Mal überhaupt Anklage erhoben gegen einen Regimeoffizier. Ihm wird vorgeworfen, 1974 fünf Untergrundkämpfer entführt, gefoltert und getötet zu haben. Jedenfalls sind die Opfer nie wieder aufgetaucht, weder tot noch lebendig. Es ist ein Pilotfall und er soll zeigen, ob Straftäter in Uniform überhaupt zur Rechenschaft zu ziehen sind. Denn 1979 setzten die Militärs eine Amnestie in Kraft, damit selbst schwerste Menschenrechtsverletzungen keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen. Es gehe nicht, dass das Verschwindenlassen von Menschen mit Amnestien geschützt werde, betonen die Vereinten Nationen. Es gehe doch, sagte Brasiliens oberstes Gericht erst vor 2 Jahren. Die höchste Instanz muss die Sache nun endgültig klären, da die Anklage gegen den Regimeoffizier erstinstanzlich abgewiesen wurde. Vielleicht geht der angeklagte Offizier zuletzt straffrei aus. Aufgeklärt können die Verbrechen trotzdem werden, und zwar von einer Wahrheitskommission, die Ende letzten Jahres ihre Arbeit aufgenommen hat. Ihre Recherchen würden immerhin zur sozialen Verurteilung der Straftäter führen und dazu, dass in Brasilien eine Debatte über die Vergangenheit einsetzt. In den Streitkräften ist es deswegen zu ersten Aktionen von Indisziplin gekommen, zu Manifesten von Offiziersvereinigungen und Protesten. Die Wahrheitskommission sei bloß ein erster Schritt, argwöhnen die Uniformierten. Später werde die gemäßigt linke Präsidentin die Amnestie demontieren und zur Jagd blasen auf Leute des früheren Sicherheitsapparates. Ein Teil der Regierung ist tatsächlich dafür, die mehrheitlich mit der rechts stehenden Koalitionspartner aber sind gegen jede strafrechtliche Abrechnung. Wie die Auseinandersetzung ausgeht, ist offen. Die Militärs werden aber mit ultimativen Forderungen auftreten und die Regierung unter Druck zu setzen versuchen. Damit kommt Brasilien an den Punkt, an dem Länder wie Argentinien und Chile schon vor Jahren waren. Dort versuchten die neuen demokratischen Regierungen einen Mittelkurs. Einige symbolische Strafprozesse ließen sie zu, blendeten aber den Großteil der Verbrechen aus. Keine der früheren Diktaturen Südamerikas hat das Dilemma zwischen Wahrheit und Gerechtigkeit sowie der Macht der Uniformierten und ihren politischen Verbündeten befriedigend gelöst. Die Aktionen führten erst recht nicht zur Versöhnung der schon sozial gespaltenen Gesellschaften. Weil die Aufarbeitung zu wenig Wahrheit und Gerechtigkeit produzierte und weil die Armeen bis heute nicht zu einem Mea culpa bereit sind. So sind mit den neuen Demokratien gleichzeitig auch neue gesellschaftliche Gräben entstanden. Brasilien bekommt jetzt die Möglichkeit, es anders zu machen. Und zwar, weil hier die ersten Anklagen gegen Uniformierte von der Militärjustiz selbst ausgehen, das ist neu. Vielleicht ist das so, weil die Armee die Chance zur Selbstreinigung erkennt. Vielleicht auch nur, weil die Generäle prüfen wollen, ob die Dämme der Amnestie noch halten. Am Ende werden aber doch die Politiker entscheiden müssen, wie weit Brasilien bei der Vergangenheitsbewältigung gehen will.
Das war ein Bericht von Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Ackermann. In der Deutschschweizer Kultur- und Literaturszene ist sie so etwas wie eine Grand Lady, Ruth Binde. Sie war nicht nur am Aufbau des Diogenes Verlages beteiligt, Ruth Binde hat sich auch 30 Jahre lang als PR-Frau für die Literatur ins Zeug gelegt und in Zürich beispielsweise den Bernhard Literär erfunden. Damit hat sie die Literatur zum Ereignis gemacht und so vielen Menschen den Zugang zum Lesen erleichtert. Daneben hat Ruth Binde leidenschaftlich Autographe gesammelt. Nun, zu ihrem 80. Geburtstag, trennt sie sich von ihren Widmungsexemplaren, die von Ruth Klüger, Adolf Muschk oder etwa Urs Widmer stammen. Karin Salm hat die umtriebige Literaturvermittlerin getroffen.
Eigentlich wollte Ruth Binde auf die Bühne. Maria Becker hatte es ihr mit ihrer Jungfrau von Orléans angetan.
Doch die Schauspielerei blieb ein Traum, obwohl sie als 16-Jährige den Schiller auswendig kannte. Im Bernhard-Theater in Zürich findet Ruth Binde dann doch noch die Bühne. Mitte 80er Jahre gründet sie die Literaturrunde Bernhard Literär. Die Diskussion über Bücher, inszeniert auf einer Bühne, war ein Novum in der Schweiz.
Bisher gab es nur Autorenlesungen. Und ich hatte den Eindruck, man müsste eigentlich auch mal über Literatur sprechen. Und das Konzept, das sich herauskristallisiert hat, das war ein Thema, drei Autorinnen oder Autoren und das Ganze innerhalb von anderthalb Stunden.
Ein erfolgreiches Rezept. Zwischen 1985 und 2004 versammeln sich an 170 Abenden 450 Autoren und Autorinnen im Bernhard-Theater in Zürich. Von Muschk bis Milena Moser, von Niklaus Meinberg bis Margarete Mitscherlich. Das Bernhard Literär wird zur Marke, zu einem Stück Zürcher Kulturgeschichte. Und dem Publikum schmeckt dieses locker Aufgetischte. Die Abende sind meist ausverkauft.
Und ich bin sehr stolz, es lebt noch heute als Zürich Literär im Kaufleuten weiter mit meinem Konzept. Aber wie ich darauf gekommen bin, da kann ich Ihnen nicht sagen. Ich mache eigentlich alles aus dem Bauch heraus.
Eine Uni habe sie nie besucht, erzählt Ruth Binde, auch keinen Kurs für Kulturmanagement oder dergleichen. Und wer ihren Bernhard Literär als Literaturevent bezeichnet, wird energisch zurechtgewiesen. Eine Buchhändlerinnenlehre und ihr Elternhaus in Bern bilden ihr Fundament, dazu eine große Portion Leidenschaft und Hartnäckigkeit. Gerade von dieser Hartnäckigkeit können viele Kulturredaktoren ein Liedchen singen. Wenn die kulturbegeisterte PR-Frau Ruth Binde zum Telefon griff, gab's kein Entrinnen.
Ich wollte einfach nur ein klares Ja oder Nein. Und Journalisten und Redakteure haben es so in sich, dass sie halt, naja, vielleicht mal schauen, sagen. Aber wenn jemand mich so ein bisschen hinhalten wollte oder so, dann habe ich halt wieder angerufen. Und das hat mir echt den Ruf der Hartnäckigkeit eingetragen.
Geschadet hat ihr dieser Ruf allerdings nicht. Der Zürcher Regierungsrat hat Ruth Binde 1998 für ihre kulturellen Leistungen ausgezeichnet und die Zürcher Stadtpräsidentin hat ihr eben höchstpersönlich in einem Brief zu ihrem 80. Geburtstag gratuliert. Ruth Binde ist nicht nur eine Kulturvermittlerin der ersten Stunde, sie ist auch Sammlerin. So hat sie neben den ganzen Korrespondenzen mit den Autoren auch alle Widmungsexemplare aufbewahrt.
Wir sind eine Familie von Sammlern und ich sammle nicht nur Autografen, ich sammle auch Kunst. Und ich liebe das einfach. Und Liebe kann man häufig nicht erklären.
Ruth Binde, die vor knapp 30 Jahren eine neue Form der Literaturvermittlung erfunden hat und so vielen die wunderbare Welt der Literatur eröffnet hat, räumt jetzt auf. Einen Teil der Korrespondenz mit den Autoren überlässt sie dem Literaturarchiv und dem Zürcher Stadtarchiv. Die Widmungsexemplare, es sind an die 400 Stück und sehr persönliche Andenken aus ihrem literarischen Leben, verkauft sie. Schmerzt dieser Abschied die Doyenne nicht?
Viele Erinnerungen sind in diesem Raum versammelt, Menschen, ihre Unterschriften. Und das bleibt mir, auch wenn die Bücher dann weg sind.
Sagt Ruth Binde im Beitrag von Karin Salm. Der moderne Mensch holt sich mit der typischen Wischbewegung die Welt auf sein Telefon. Dank der sogenannten Apps verwandeln sich Smartphones in mobile Einkaufszentren, Billettschalter oder Kinosäle. Apps, das sind die digitalen Helfer, die einem durch den Informationsdschungel leiten. Und immer mehr Firmen lassen solche Apps programmieren, um Kunden anzulocken oder auch nur, um sie zu unterhalten. Heute Abend wird in Zürich der sogenannte Swiss App Award verliehen. Eine Art kleiner Oscar für die beste Schweizer App. Digitalredaktor Reto Wittmer hat eine Firma besucht, die Apps entwickelt.
Ein 0815-Bürohaus in Zürich an der lärmigen Hohlstrasse, nahe der noch lärmigeren Hartbrücke. Hier hat Bitforge seit kurzem neue Büros bezogen, mit mehr Platz für die mittlerweile 7 Mitarbeiter. Chef Andreas Bürgi und seine Mitarbeiterin Cornelia Zock stehen um einen Tisch.
Hat er jetzt kleiner gemacht? Das finde ich eigentlich persönlich recht gut.
Ja, es ist gut, dass ich die Schrift.
Auf dem Tisch steht eine Art Riesen-iPad. Ein Monitor, auf dem die Entwickler direkt mit einem Stift oder sogar dem Finger herumzeichnen können. Die beiden besprechen letzte Korrekturen an einer App, die sie in den nächsten Tagen veröffentlichen. Es ist eine Auftragsarbeit für das Hilfswerk World Vision. Die App soll helfen, Spendengelder zu generieren. Auftragsarbeiten für Firmen und Institutionen. Für Bitforge ist das der Geldgenerator, der Firma das Überleben ermöglicht, sagt Andreas Bürgi.
70% der Einnahmen sind aus Auftragsarbeiten und ca. 30% der Einnahmen sind dann aus Eigenproduktionen. Die Auftragslage ist im Moment sehr gut. Es gibt viele Aufträge, es gibt einfache Projekte, aber auch komplexe Projekte und wir können uns nicht beklagen.
Bekannt wurde Bitforge dank Orbital. Orbital ist ein Spiel für Smartphones, bei dem es darum geht, mit dem Daumen farbige Ringe aufzulösen. Das Spiel wurde bis heute 300.000 Mal verkauft. Bitforge hat mit dem Spiel über 500.000 Franken eingenommen. Dies war das Startkapital für den weiteren Erfolg. Und das Spiel hat der aufstrebenden Firma so viel Prestige eingebracht, dass heute Bundesämter und große Firmen wie Migros oder Coop Marketing-Apps bei Bitforge bestellt haben.
Im Marketingbereich sind diese Fun-Apps schon sehr beliebt. Also sei es ein Spiel oder irgendeine Interaktion mit einer Kamera oder Augmented Reality, wo man irgendwas Virtuelles dann auf dem Bildschirm sieht, was in die richtige Welt reinprojiziert wird. Das ist schon das, was meistens gewünscht wird.
Die Nachfrage nach Apps boomt, nicht nur im Marketingbereich. Immer mehr Firmen lassen auch Apps programmieren, die sie nur firmenintern einsetzen. Die SBB beispielsweise rüstet derzeit alle Zugsbegleiter mit einem Smartphone aus. Speziell programmierte Apps auf dem Gerät stellen dann dem Personal verschiedene Hilfsfunktionen zur Verfügung für die tägliche Arbeit. Zum Beispiel Informationen über Zugsverspätungen in Echtzeit. Und nach der Arbeit kann jeder Zugsbegleiter auf dem Smartphone den Leistungsrapport ausfüllen. Zu den Großen im App-Geschäft gehört Nemix aus St. Gallen. Nemix-Geschäftsführer Jörg Stucker erklärt, Smartphones haben sich von einem privaten Gerät zum Geschäftsinstrument entwickelt.
Einer der wichtigen Auslöser haben dann Geschäftsleitungsmitglieder selbst den Reiz dieser Geräte für sich persönlich erkannt. Und zunehmend haben sich diese Geräte auch technisch dahin entwickelt, dass es heute absolut üblich ist, in einem Firmenumfeld mit beispielsweise einem iPhone oder einem Android-Telefon zu arbeiten.
Nemix hat mit Apps vor 3 Jahren noch 0 Franken Umsatz gemacht. Dieses Jahr dürften es gegen 3 Millionen sein. Dazu beigetragen hat auch ein Auftrag für Hörgerätehersteller Phonak. Eine App für alle Außendienstmitarbeiter weltweit. Sie hat rund 700.000 Franken gekostet.
Die App ist ausschließlich auf ein iPad geschneidert und wird vom Außendienst verwendet. Und in dieser App ist der ganze, nicht nur Beratungsprozess, sondern auch der ganze Bestellungsprozess, also der Verkaufsprozess abgebildet.
Nemix hat inzwischen 300 Mitarbeiter und auch Andreas Hüppi von Bitforge will expandieren und neue Fachkräfte einstellen.
Rito Wittmer berichtete. Ob übers App oder im Internet oder am guten alten Radio, Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke für die Nachrichten. Roman Mezzasalma am Mikrofon, Ursula Hürzler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.